Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Christian Röther. Schönen guten Morgen. Judenfeindliche Darstellungen an Kirchen, die gibt es zahlreich in Deutschland. Mal sind sie gut zu sehen, mal weniger offensichtlich, mal landen sie sogar vor Gericht, so wie vergangene Woche die sogenannte Sau von Wittenberg. Judenfeindlichkeit gibt es aber auch in christlichen Bibelauslegungen und der Theologie. Die ist dann oft weniger offensichtlich. Wie umgehen mit all dem? Darüber spreche ich gleich mit dem Antisemitismusbeauftragten der evangelischen Kirche in Deutschland. Und die Herrnhuter Brüdergemeine wird 300 Jahre alt und schaut aus diesem Anlass selbstkritisch auf die eigene Kolonialvergangenheit. Mehr dazu im zweiten Teil dieser Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Darstellung einer Sau beschäftigt seit Jahren deutsche Gerichte. Oft wird sie Judensau genannt, man könnte sie aber auch Kirchensau nennen, denn dieses Schmährelief ist an der Stadtkirche von Wittenberg zu sehen. Es ist eine Darstellung aus dem späten Mittelalter und sie zeigt unter anderem Juden, die an den Zitzen einer Sau saugen. Der Streit um diese Wittenberger Sau hat es bis vor den Bundesgerichtshof geschafft. Der hat vergangene Woche entschieden, isoliert betrachtet, verhöhnt und verunglimpft das Relief, das Judentum als Ganzes. Aber dieses Schandmal wurde ja inzwischen durch ein Mahnmal ergänzt, unter anderem durch eine Bodenplatte, die auf das Leid der jüdischen Bevölkerung in Deutschland hinweist. Deshalb verstoße die Darstellung nicht gegen Gesetze, so das Gericht, und darf an der Kirche bleiben. Das hatten auch Vorinstanzen schon so gesehen. Damit sind also weiterhin die Kirchen gefordert, einen Umgang zu finden mit judenfeindlichen Darstellungen an und in ihren Gebäuden. Denn Darstellungen wie diese Sau von Wittenberg, die finden sich an einigen Kirchen in Deutschland. Darüber spreche ich jetzt mit Christian Staffer von der Evangelischen Akademie zu Berlin. Er ist bei der Evangelischen Kirche in Deutschland Beauftragter für den Kampf gegen Antisemitismus. Guten Morgen, Herr Staffer.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Staffer, sehen Sie das auch so? Liegt die Verantwortung für den Umgang mit solchen antijüdischen Schmähungen nach dem Gerichtsurteil jetzt voll und ganz bei den Kirchen?
Na, da lag sie auch vorher schon. Sie ist nicht immer wahrgenommen worden in der Geschichte der Kirche, aber in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, ist das sehr wohl gesehen worden. In Wittenberg tatsächlich schon 1988 wurden nämlich diese Mahnmalstext dazu kam, in dem die Kirche etwas, sagen wir mal, mit einem nicht ganz verständlichen Text, aber mit doch ziemlich eindeutig Verantwortung auch für die Shoah übernimmt, also für den Völkermord an den Juden. Also das ist eigentlich die höchste Stufe der Verantwortungsübernahme, mit dieser Judenkirchensau zu sagen, wir sind mit dieser Art von Geisteshaltung und Verbreitung dieser antijüdischen Geisteshaltung auch mitverantwortlich für den Nazimord an den Juden. Das ist schon sehr eindeutig. Das ist dann, würde ich sagen, in den 90er Jahren weiterentwickelt worden, immer mit der Frage, wie gehen wir mit diesen Schandmalen und diskriminierenden, menschenverachtenden, judenverachtenden Darstellungen um, die leider eben nicht nur an Kirchen hängen, sondern auch innerhalb von Kirchen auf Altarbildern und so weiter sind.
Ja, das ist ein Thema, mit dem Sie sich befassen. Was empfehlen Sie Kirchengemeinden, die entsprechende Bilder bei sich haben, entdecken? Manchmal sind die ja auch gar nicht so prominent zu sehen. Wie sollte man damit umgehen?
Na, sie müssen auf jeden Fall markiert werden und gesagt werden muss, dass das eine der wirklich mörderischen Traditionen unserer evangelischen und wahrscheinlich doch auch katholischen Kirche, also unserer Kirchen, sind, die im Protestantismus mit Martin Luther nochmal eine besondere Form bekommen haben und das sozusagen reflektieren, aber nicht nur auf dieser Bildebene, sondern auf der Ebene, was dieses Bild eigentlich zum Ausdruck bringt an Geisteshaltung und Verachtungslehre. Und dazu aber gleichzeitig auch ein Angebot oder eine sinnvolle Darstellung bringen, wie denn anders darüber gedacht werden kann. Also, dass das Neue Testament ein jüdisches Buch ist zunächst mal, dass das frühe Christentum ein Judentum ist und solche Dinge müsste man dann den Menschen auch erklären.
Damit kommen wir jetzt schon weg von den Bildern, die als Bilder zu sehen sind, und mehr zu den Inhalten, also den Ideen, den Gedanken, die es gibt. Sie weisen darauf hin, auch an anderer Stelle, dass es antijüdische Inhalte gibt, auch in der christlichen Theologie. Vielleicht erklären Sie uns das nochmal etwas ausführlicher. Was meinen Sie damit genau?
Na, denken Sie nur auch jetzt, wenn man in das Innere der Stadtkirche geht, an das Abendmahlsbild von Lukas Cranach, wo Judas wirklich, also rothaarig mit bösem Blick und Geldbeutel an der Seite dargestellt ist. Und diese Motive des Verräters Judas, der dann in der Kirchengeschichte zu dem Juden sich verwandelt, also als Repräsentant des Judentums gilt, mit dem Verrat, mit dem sogenannten Geldgier. Das sind so Bilder, die in unserer Tradition leider stark wurden und die dann auch eingewandert sind in den säkularen Antisemitismus. Also das Geldmotiv, der Wucherjude und diese ganzen Motive sind ja nicht in der Kirche verblieben. Aber auch dafür müssten wir Verantwortung übernehmen, wie das in die Säkularität eingewandert ist.
Und geschieht das schon in ausreichendem Maße, dass die Kirchen da Verantwortung übernehmen für diese Bilder und die eben dekonstruieren und zurechtrücken?
Also natürlich nicht in ausreichendem Maße. Und die Frage ist, ob wir dieses ausreichende Maß wirklich erreichen können. Wir müssen immer dran denken, dass wir da über 1500 Jahre Kirchengeschichte reden, die diese Art von negativ anderem hervorgebracht hat, die was alles sozusagen auf die Juden und Jüdinnen projiziert wird. Aber sie tut etwas, aber sie tut natürlich noch lange nicht genug. Es ist nicht in allen Kirchen, also das überhaupt markiert. Es ist nicht in der Tiefe, wie ich es gerade versuche zu beschreiben, auch in den anderen kirchlichen Bildsprachen übersetzt. Und es ist immer noch so, dass sie, und damit bin ich noch einem anderen Thema, dass sie evangelische Theologie studieren können, ohne ein Wort über das Judentum und jüdische Tradition und Gegenwart zu hören. Dazu gibt es Anstrengungen jetzt auch ein bisschen von uns als AG Juden Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag angestoßen und der Göttinger Universität. Und der Fakultätentag möchte da auch mehr Inhalt haben und dass das irgendwie Teil der Prüfung wird. Aber sie können das bis heute, können sie ohne davon berührt zu sein und auch ohne ein Wort über Antisemitismus und Christlichkeit gehört zu haben, studieren.
Und auch
das muss sich ändern, das ist gar keine Frage.
Ja, also Sie sehen die christliche Theologie und die Nachwuchsausbildung in der Theologie da als ein wichtiges Mittel an.
Absolut. Und das gilt auch dann für die Ausbildungsphase, in der Menschen schon sozusagen in ihrer anfänglichen Praxis begleitet werden. Wo sind die antijüdischen Inhalte in unserer Gottesdienstpraxis? Wo in den Bibelauslegungen? Wo in den auch Anmerkungen der Gemeindeglieder, die natürlich auch Teil dieses Problems sind, wie die Theologen und Theologinnen auch. Das ist wirklich ein langer Weg. Und die offiziellen Kirchen, würde ich sagen, in den Verfassungen, die die Landeskirchen haben, ist das beschrieben, dass das nötig ist und dass es eine gänzlich andere, nämlich positive Haltung zum Judentum eigentlich vorausgesetzt ist, auch im Neuen Testament und in der christlichen Theologie sein müsste. Aber das ist an den Gemeinden und in der akademischen Theologie aus meiner Perspektive noch nicht in ausreichendem Maße reflektiert und umgesetzt.
Und kann die Theologie und die Kirchen dann vor allem innerkirchlich wirken oder würden Sie sich auch wünschen und erhoffen, dass es auch in die Gesellschaft hinaus wirkt?
Na, also wir sind ja, sagen wir mal, als Kirchen immer noch 50%, bisschen drüber oder bisschen drunter der bundesdeutschen Bevölkerung. Das heißt, auf jeden Fall würde innerkirchlich auch gesellschaftlich heißen. Und dann gibt es den zweiten, meine zweite Bemerkung wäre dazu, Kirche könnte ein Beispiel sein, wie mit negativem Erbe produktiv umgegangen wird. Und weil dieses Erbe ist ja nicht einfach kirchlich geblieben, sondern auch säkular. Und wir haben es in der ganzen Nahostdebatte haben wir immer wieder antisemitische Anwandlungen. Und wir brauchen da auch kirchliche laute Stimmen, die da sagen, Leute, so geht's nicht. mit dem berühmten Satz, Israel-Kritik oder Kritik an Israel ist nicht verboten, aber so wie ihr es macht, könnte es sein, dass es doch sehr deutlich Anklänge an antijüdische Haltungen hat, für die wir als Kirche nicht stehen, sondern wir stehen für eine andere Haltung.
Seit der Shoah gibt es in den Kirchen ja einen recht breiten und selbstkritischen Reflexionsprozess zum christlichen Antijudaismus. Darüber sprechen wir ja auch gerade, und zum kirchlichen Beitrag zum Antisemitismus. Wie verbreitet sind antisemitische Bibelauslegungen heute trotzdem noch, nicht nur in den unter Kirchenmenschen, sage ich mal, sondern auch in der Gesamtbevölkerung? Denn die wirken ja auch noch bei Menschen, die mit der Kirche gar nichts mehr zu tun haben. Wie würden Sie das einschätzen?
Na, ich würde nicht so schnell von antisemitischen Bibelauslegungen reden, sondern eher so von antijüdischen, antijudaistischen Bibelauslegungen. Aber wenn Sie, wenn Menschen gar nichts wissen über Christentum und Judentum, dann wissen sie irgendwie doch auch immer wieder, dass der Jude in Anführungsstrichen sozusagen irgendwie nicht ganz geheuer ist. Das merken sie an den Umfragen, ob sie eine Jüdin und Juden als Nachbarn haben wollen. Und also dieses, und an der Israel-Frage wird es auch nochmal ganz deutlich, ganz unkalkulierbar, und Rache, Gewalt, das sind alles Assoziationen, die mit Judentum aus dem Christentum ins Säkulare eingewandert sind. Und da würde ich sagen, sind wir bei 40-45%. Also es ist nicht, die Ressentimentgeladenheit liegt ungefähr in dieser Größenordnung.
Wenn man sich all diese Beispiele anschaut für Antijudaismus, Antisemitismus im christlichen Kontext, dann meine letzte Frage, ist Judenfeindlichkeit eine Basis der Kirchen?
Es ist lange eine Basis gewesen, und international gilt es wahrscheinlich auch in weiten Teilen immer noch, dass man sich sozusagen, also ich nenne es immer Selbstidealisierung, also sich am negativ anderen selbst erheben, und das negativ anderes im Christentum ganz oft das Judentum. Und dieser Mechanismus, den müssen wir auf jeden Fall unterbrechen, weil jetzt wiederum der andere Bekenntnissatz von mir, so muss es nicht sein. Das Christentum ist nicht per se judenfeindlich, also als Religion und Glaube, aber in der Kirchengeschichte doch immer wieder und immer sehr, also mehrheitsmäßig ist so gewesen.
Das sagt Christian Staffer, er ist bei der Evangelischen Kirche in Deutschland Beauftragter für den Kampf gegen Antisemitismus. Herr Staffer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Herrnhuter Stern, den hat wohl jeder von uns schon mal gesehen. Zugegeben, er passt nicht ganz so gut zum morgigen Sommeranfang, sondern erst in einem halben Jahr wieder gefragt als beliebter Weihnachtsstern mit traditionell 25 Zacken. Seinen Namen verdankt er der Herrnhuter Brüdergemeine. Diese hat diesen Stern erfunden. Und diese christliche Bewegung feiert dieser Tage ein Jubiläum. Sie wird nämlich 300 Jahre alt, wurde also 1722 gegründet, und zwar in Herrnhut in der Oberlausitz in Sachsen. Heute zählt die Herrnhuter Brüdergemeine rund 1,2 Millionen Mitglieder. Der Großteil davon lebt in Afrika und in Mittelamerika, denn die Herrnhuter waren sehr aktiv in der Mission, was nicht unumstritten ist, denn die Mission ging teils Hand in Hand mit dem europäischen Kolonialismus. Die Herrnhuter arbeiten ihre Missionsgeschichte jetzt zum Jubiläum selbstkritisch auf, und Wolfram Nagel hat darüber mit ihnen gesprochen.
Jesus, der Himmelskönig, schwebt in Bildmitte auf einer Wolke, umringt von Frauen, Männern und Kindern aus den Missionsgebieten. Unter ihnen sind Inuit aus Grönland, Delaware-Indianer aus Pennsylvania oder auch Sklaven von St. Thomas und Suriname. Gemalt hat das sogenannte Erstlingsbild Johann Valentin Heyd im Jahre 1748.
Und zeigt also schon eine ganze illustre Reihe von Menschen aus verschiedenen Ethnien. Und das ganz besonders Erstaunliche und wirklich auch in der Kunstgeschichte Außerordentliche ist, dass einige von ihnen eine dunkle, ja geradezu eine schwarze Hautfarbe haben.
Sagt der Theologe Erdmann Carstens, Sprecher der Herrnhuter Brüdergemeine. Zu sehen ist das Gemälde in der Unitätsausstellung über dem historischen Kirchensaal, gleich neben einer Büste des Kirchengründers Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Es symbolisierte noch zu dessen Lebzeiten die ersten Früchte der Mission.
Ein wichtiger Grundsatz der herrnhutischen Mission war, im Unterschied zu anderen Missionsunternehmungen, dass nicht gleich ganze Landstriche komplett missioniert werden sollten, sondern den Herrnhuter Missionaren sollte es genügen, Erstlinge, also erste einzelne Menschen in ihren Ethnien zu erreichen.
Bereits 1731, 9 Jahre nachdem die ersten Exulanten, also Religionsflüchtlinge aus Böhmen und Mähren, die Stadt Herrnhut in der Oberlausitz gegründet hatten, machten sich junge Männer und Frauen erneut auf den Weg.
In die Karibik zuerst, weil sie den Ruf verspürt hatten, sie müssten diese großartige Tat Gottes, die er ihnen getan hatte, indem er ihnen hier dieses Refugium in Herrnhut gegeben hatte, nun weitergeben an die versklavten Menschen in den Zuckerrohrplantagen in der Karibik und in Mittelamerika.
Auslöser für den Aufbruch war der emotional bewegende Besuch eines Sklaven von der dänischen Zuckerinsel St. Thomas in Herrnhut. Er hieß Anton und stammte aus Westafrika. Der junge Graf von Zinzendorf habe ihn 1731 bei den Krönungsfeierlichkeiten für König Christian VI. In Kopenhagen kennengelernt, berichtet Andreas Tasche, langjähriges Mitglied der Unitätskirchenleitung.
Der war eigentlich so da zur Belustigung der Gäste am Königshof, war schon mal mit einem Sklavenschiff über den Atlantik gekommen und dann auf einer dänischen Sklaveninsel, einer Plantageninsel, der Insel St. Thomas, Sklave gewesen, auf Zuckerrohrfeldern gearbeitet für die Sklavenhalter. Und Zinzendorf hat sich eben nicht für Äußerlichkeiten, ach, was sind denn das für Fingernägel, was sind denn das für wuschelige Haare, dafür haben sich alle interessiert, sondern er hat ihn gefragt, ja, wie kommst du denn hierher?
Als entfernter Verwandter des dänischen Königs erwirkte Zinzendorf Urlaub für Anton. Der berichtete den Herrnhutern von der Not der Sklaven.
Die Herrnhuter Mission beginnt also nicht in irgendeinem Staatsauftrag, sondern beginnt mit der ganz subjektiven Erschütterung zunächst eines einzelnen Menschen über, modern gesagt, die Verletzung der Menschenwürde, die auf den Zuckerrohrplantagen geschah. Was können Christen solchen armen Menschen antun? Ehepaare werden getrennt, Geschwister werden getrennt, Kindersklaven werden von ihren Eltern, Müttern getrennt, Sklavinnen werden ungestraft vergewaltigt. All das erfuhr Zinzendorf, das löste die Herrnhuter Mission aus.
Schon bald gründeten die Herrnhuter weitere Missionsstationen in den britischen und niederländischen Kronkolonien, in Australien, Indien, Nordamerika, in Südafrika und Suriname. Wie das sogenannte Erstlingsbild in der Unitätsausstellung in Herrnhut zeigt, galt die Herrnhuter Mission lange als Beispiel einer friedlichen Christianisierung von Heiden. Die Missionare zwangen weder Sklaven noch indigene Ureinwohner, sich taufen zu lassen. Sie lernten im Gegenteil deren Sprachen. Aber man habe sich lange der Illusion hingegeben, mit dem Kolonialsystem im Großen und Ganzen eigentlich nichts zu tun gehabt zu haben, sagt Andreas Tasche, der auch ein Buch über die Gründung der Herrnhuter Brüderunität geschrieben hat. Man sei davon ausgegangen, nur in Einzelfällen verstrickt gewesen zu sein.
Das hat man lange Zeit einfach ungefragt so stehen lassen. Die mussten ja leben, aber gerade so seit 20 Jahren sind die Herrnhuter jetzt auch dabei, ihre koloniale Geschichte aufzuarbeiten. Und da werden natürlich Fragen gestellt, wie konntet ihr einige wenige Plantagen zum Beispiel in Suriname in der Karibik betreiben und teilweise selber Sklaven besitzen? Das fragen uns heute die Nachfahren derjenigen, die damals als Sklaven gearbeitet haben.
Anderswo wie in Nordamerika hätten die Herrnhuter ihre Schützlinge mitunter sogar militanten Siedlern überlassen müssen, weil sie es ablehnten, sich zu wehren. Die Herrnhuter oder Moravians, wie sie in Amerika heißen, verstanden sich als Pazifisten, die auch dann nicht zur Waffe griffen, wenn sie selbst angegriffen wurden.
Einige der von den Herrnhutern betreuten und einige von den Herrnhutern getauften Indianer, die haben natürlich sich verteidigt, gekämpft. Und die Herrnhuter haben sich eingeschlossen und in vielen Fällen sind sie dann auch von diesen marodierenden Horden nicht getötet worden, aber in Einzelfällen sind auch Missionare waffenlos gestorben. Aber ein Vielfaches sind natürlich die Indianer gestorben.
Als Beispiel nennt Andreas Tasche das Massaker von Gnadenhütten an der Ostküste Nordamerikas. Dort wurden am 8. März 1782 mehr als 90 unbewaffnete christliche Wanape, also Delaware-Indianer, von Angehörigen der Pennsylvania-Miliz in ihrer Kirche getötet. Ein Trauma bis heute, was er beim Besuch von Delaware aus Moraviantown vom Eriesee in Kanada im Jahr 2015 erfahren musste. Die Gruppe von Delaware suchte in Herrnhut nach Zeugnissen ihrer ursprünglichen Lebensweise und Tradition. Denn neben der Verstrickung in koloniale Verbrechen verdrängte die christliche Mission auch Kultur und Tradition der Delaware. Unter dem Namen Wanape waren sie die ursprünglichen Bewohner von Manhattan Island, heute New York. Doch systematisch wurden sie nach Norden verdrängt. Viel Wissen sei verloren gegangen, sagte der inzwischen verstorbene Chief der Delaware, Greg Peters, 2015 in Herrnhut.
Für eine bestimmte Phase unserer Geschichte waren die Kontakte zu den Herrnhutern ganz wichtig, gerade auch zur christlichen Tradition. Heute gibt es noch einige Christen in unserer Gemeinschaft, aber die Mehrheit sucht die Wurzeln wieder mehr bei den Vorfahren, also vor der christlichen Zeit, also bei den alten geistlichen Traditionen.
But most are trying to reconnect with their ancestors.
Bis heute kämpfen die Delaware vom Eriesee um Land, das ihnen von weißen Siedlern abgenommen wurde. Und wie die Miskito-Indianer in Nicaragua oder die Nachkommen der Sklaven von Suriname, versuchen auch sie, die rituellen Fäden ihrer Vorfahren wieder aufzunehmen. Dabei werden sie von Ethnologinnen des Völkerkundemuseums der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden unterstützt, zu dem auch das ehemalige Missionsmuseum in Herrnhut gehört, mit seiner einzigartigen Sammlung. Es bewahrt tausende Gegenstände auf, die Missionare seit 1731 aus den Kolonien mitgebracht haben. Deren Geschichte sei
sehr kolonial und auch sehr ambivalent. Und da haben die Herrnhuter tatsächlich auch mitgewirkt.
Direktorin Leontine Meyer von Mensch steht vor einer Vitrine, in der ein verschließbares Halseisen liegt. Neben dem originalen Bericht über die Sklavenarbeit auf den Zuckerrohrplantagen von Suriname. Teilweise sei es den Sklaven sogar verboten gewesen, ihre ursprüngliche afrikanische Religion auszuüben, sagt die Niederländerin. Aber eine pauschale Verurteilung käme für sie nicht in Frage.
Ja, das wäre einfach falsch. Und wegzukommen von der Dichotomie zwischen entweder gut oder schlecht, sondern dass etwas auch beides sein kann. Und die Herrnhuter Missionsgeschichte ist auch beides.
Der Blick auf die Kolonial- und Missionsgeschichte hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Auch durch die Beteiligung von Nachfahren der Sklaven und indigenen Völker. In der Brüdergemeinde und auch im Völkerkundemuseum. So wurde die Dauerausstellung durch zusätzliche Informationstafeln über die Folgen der Mission ergänzt. Der niederländische Künstler Jasja Linger hat bewusst Kultgegenstände aus seiner Vitrine in der Suriname-Abteilung entfernt. Sie gehörten Anhängern der Winti-Religion, seiner Vorfahren.
Amuletten hat er weggenommen oder auch Ritualfiguren, die tatsächlich auch in der Winti-Religion nochmal eine besondere Bedeutung haben. Und das war für uns als Haus echt ein Gewinn, um seine Perspektive und auch seine Kenntnisse über Winti hier vor Ort zu haben und dann auch natürlich zu merken, nee, wenn diese Objekte tatsächlich nur von Eingeweihten in der Winti-Religion benutzt werden dürfen und andere, die noch nicht mal anschauen dürfen, dann dürfen wir die auch nicht ausstellen.
Das koloniale Erbe der Herrnhuter Brüdergemeinde, zusammengefasst von Wolfram Nagel. Damit endet Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Benedikt Schulz. Nach den Nachrichten hören Sie hier am Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Da geht es um das mögliche soziale Pflicht, ja, die Pflichtzeit. Und die Frage, ist das ein Dienst an der Gesellschaft oder doch ein Eingriff in die Freiheiten? Danke für Ihr Interesse bis hierher. Mein Name ist Christian Röther.